Bis zur letzten Minute, wo ich in die Narkose gekommen bin, habe ich mir nur gedacht, das ist so peinlich, ich werde aufwachen und die werden sagen, du hast nichts. Im Endeffekt war der ganze Bauch voll und die Blase und ich war dann, muss ich ehrlich sagen, fast erleichtert, dass ich was gehabt habe. Da habe ich mich nie so richtig ernst genommen gefühlt. Von meinen Gynäkologen und Gynäkologinnen, die haben das eher ein bisschen abgetan, muss ich sagen. Und deswegen war ich selber auch immer so ein bisschen zurückhaltend. Und dann habe ich gedacht, ach, ist wirklich so schlimm?
Die Millionen Frauen eigentlich betreffen und trotzdem ja, jahrelang verschwiegen werden. Das ist einfach so. Und genau darüber sprechen wir heute. Ich habe so tolle Gästinnen heute bei mir im Studio. Und es ist immer so eine Geschichte. Gell? Ich bemühe mich immer, dass ich über Themen rede, die viele, viele Menschen da draußen beschäftigen, vor allem uns Frauen. Und dann lade ich wen ein und dann heißt es, die hat vielleicht die Expertin fehlt, dann fehlt die Betroffene. Und heute habe ich mir gedacht, jetzt könnt ihr mal gar nichts mehr sagen, weil ich habe jetzt nämlich von jedem Genre habe ich eine Dame eingeladen, die wirklich heute da ordentlich mitreden kann. Zum einen einmal die Expertin in der Runde, wobei alle drei sind Expertinnen, weil aus eigener Erfahrung, beide betroffen, habe ich mir aber trotzdem gedacht, hey, eine Ärztin braucht man in der Runde, auch wenn du überhaupt nicht so ausschaust. Das ist ein positives Kompliment.
Danke sehr.
Dr. Leila Samson, und du bist noch Assistenzärztin, genau. Aber nicht mehr lang, 6 Wochen noch. Gell? Dann bist du... du bist jetzt auf der Uni für Frauenheilkunde, habe ich das richtig recherchiert?
Genau, ja.
Und nach die 6 Wochen, wie geht es dann weiter?
Nach die 6 Wochen bleibe ich weiterhin auf der Uni. Ich bin halt dann Fachärztin und nicht mehr Assistentin. Das heißt, vor allem im Alltag wird sich wahrscheinlich nicht mehr wahnsinnig viel ändern, weil ich jetzt schon sehr spezialisiert bin. Das ist auf der Uni einfach so. Aber die Verantwortung steigt natürlich. Aber es ist doch auch was Gutes.
Voll. Ja. Also es ist schon cool, wenn du dann ein Licht am Ende des Tunnels hast und dann noch in sechs Wochen darfst du dich dann Ärztin schimpfen, bist du jetzt auch schon, aber dann wirklich Fachärztin. Und dann mit Gynäkologie als Schwerpunkt, finde ich super. Und da kostet halt auf jeden Fall auch einen Haufen von deinem Wissen, deinem Know-how und ich würde sagen, am Land dein Senf dazu geben, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wir sprechen dann über ein Thema, über das sprechen wir gleich. Und wenn wir jetzt den nächsten Namen nennen, oder den nächsten beiden Namen, muss man sagen, dann wird man schon wissen, in was für Richtung das man geht. Denn Rita, dein Name, Rita Hofmeister, dein Name ist ungefähr, wie ich gefragt habe, hey, wer mit mir reden über Endometriose, jetzt ist es raus. Dann ist ungefähr der Name 48 Millionen einmal gefallen. Und das Coole war, das habe ich richtig sympathisch gefunden, du hast dich dann selber bei mir gemeldet. Und hast gesagt, hey Karin, bitte hier, du hast ein Buch geschrieben, du warst, ich muss sagen, schon finde ich eine Pionierin, wenn man sich deine Reise ansieht. Du hast in den 2000ern, bist du diagnostiziert worden, aber das war ein harter Kampf, über das werden wir auch noch sprechen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Rita. Buch Nummer 2 ist auch schon draußen, das können wir dann nochmal kurz sprechen. Aber wichtig ist heute auch nämlich das erste Buch, wo du aus eigener Erfahrung sprichst, wie challenging das damals war, wie du ja überhaupt erst drauf gekommen bist. Weil jetzt gibt es ja viele und das bringt mich zur nächsten Gästin, nämlich zu Mattea. Und du, Mattea, kennt man, Sängerin und Songwriterin auch. Und ich liebe das, was du machst, weil du machst es auf eine authentische Art und Weise, wie du Dinge verarbeitest, sei es Herzschmerz, sei es dein Personal Life. Ich finde das so eine Kunst, das zu machen. Und du sprichst eben auch solche Dinge an, eben. Und du hast so viel Junge oder eine Zielgruppe, wo ich sage, okay, die sind vielleicht noch nicht wie ich über 40, sind mit dem ein bisschen mehr in Berührung, sondern die sind wahrscheinlich genau in der Phase gerade, die sagen, hey, irgendwas stimmt bei mir nicht. Mhm. Und genau deshalb sagst du dann, oder war das wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, okay, ich sprich drüber.
Voll. Und ich habe da deswegen extra geschrieben, weil das ist ein Thema, das liegt mir am Herzen, das hat mich jahrelang beschäftigt und beschäftigt mich immer noch. Mhm. Und es war ein ewig langer Leidensweg. Das ist ja für alle Patientinnen meistens ein sehr langer Leidensweg, leider. Und deswegen ist mir das wichtig, dass ich da auch drüber sprechen kann und andere junge Mädels aufklären kann, dass sie nicht so lange herwarten und dass sie sich darum kümmern und sie auch trauen und sie nicht die ganze Zeit denken, boah, ich bin jetzt auch viel wehleidiger als die anderen und bei mir ist es ja halt einfach ein bisschen schlimmer und ich habe mir das so lange auch eingeredet. Ich kann den Schmerz nicht so gut aushalten wie andere während der Regel und ja.
Aber umso cooler, dass du dann sagst, hey, ja, ich nutze meine Reichweite, weil das sind einfach ein Haufen Leute, die da zuschauen, vor allem Mädels, und ich rede darüber. Wenn ihr Endometriose in nur einem Wort beschreiben müsstet, welches wäre das? Rita, vielleicht fängst du an.
Puh, das ist schwer. Aber das Erste, was mir eingefallen ist, war anstrengend.
Mhm.
Wahnsinnig anstrengend.
Mhm. Anstrengend? Leila?
Ich würde jetzt mal sagen, ein Leidensweg.
Mhm.
Das ist schon ein ordentlicher Leidensweg, den alle Frauen eigentlich da durchmachen.
Mhm. Matthias?
Ich würde sagen, scheiße.
Ich würde da sagen, zach, so sagen wir am Land. Es ist einfach,
ja,
es ist auch, und ich glaube, zach in vielerlei Hinsicht, weil es so überhaupt... Es ist einfach, und ich verstehe das ja überhaupt nicht, ein Tabuthema. Immer noch. Wo ich mir denke, so, das kann es ja nicht sein. Und vielleicht kannst du kurz von der Fachseite, Leila, mal erklären, was genau ist Endometriose. Damit wir einfach einmal, wenn wir jetzt so anfangen und man hört zu, vielleicht, weil es hören auch immer wieder Männer zu, Papas, Opas, Cousins, was auch immer. Und ich glaube, es ist nicht nur für uns Frauen wichtig, dass wir das verstehen, sondern allen voran auch für das andere Geschlecht. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch.
Mhm.
Die Rita grinst schon.
Also wenn man es jetzt ganz einfach runterbricht, das ist eine östrogenabhängige Erkrankung, die ca. 10-15% der Frauen im reproduktionsfähigen Alter betrifft. Und da ist es so, dass die Schleimhaut, die eigentlich in der Gebärmutterhöhle drinnen wächst, normalerweise bei allen Frauen, die wächst bei diesen betroffenen Patientinnen außerhalb von der Gebärmutterhöhle. Das kann sein im Gebärmuttermuskel, das kann sein irgendwo im Bauchfell, an den Eierstöcken, Eileitern, selten auch am Darm, Harnblase, und das macht, das ist aktiv, also das aktives Gewebe, und das macht einfach regelmäßiger Entzündung und eine Schmerzreaktion im Bauchraum und damit verbunden halt auch wirklich ordentliche Schmerzen für viele Frauen, auch, Probleme bei der Fertilität, und ja, ist einfach eine Erkrankung, die sehr häufig und aber gleichzeitig ungesehen ist, weil man einfach, oft ist die Diagnose sehr schwierig und dann laufen Frauen umher mit diesen Schmerzen jahrelang und eben werden dann abgetan, wird ihnen gesagt, nein, es ist nicht so wehleidig sein, sind halt Schmerzen. Und ja, das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
Warum glaubst du oder woran liegt das? Es sind ja doch 10-15%, das ist jetzt nicht wenig. Also es sind jetzt nicht eine Krankheit mit, das sind nur 2% der Frauen betroffen.
Mhm.
Warum dauert die Diagnose immer noch so lange? Woran liegt das? Jetzt bist du Ärztin, ich frage jetzt deppert, ja, du studierst das, du hast dich auf Gynäkologie spezialisiert, wird das viel zu wenig noch auch bei euch in der Ausbildung ernst genommen? Das ist das, was ich nicht verstehe, weil es ist, für was geht es am Arzt, wenn das dann einfach nicht ernst genommen wird? Woran liegt das?
Ja. Ich glaube, es gibt viele unterschiedliche Gründe, woran das liegt. Das eine ist die Gesellschaft, die einfach sagt, das ist normal. Sicher auch dann die, also wenn man schon mal sich traut, darüber zu reden, redet man dann oft mit Personen, die halt sagen, ja, jetzt ist halt so, ich habe auch Schmerzen, oder oft kann man auch das so schwer einschätzen, was sind Schmerzen, das kannst du halt so schwer quantifizieren und jede Frau ist unterschiedlich oder jeder Mensch ist unterschiedlich. Das ist das eine, was es schwer macht, dass man sich dann einfach gar nicht erst mit dieser Erkrankung meldet, erst einmal auf und an die ärztliche Seite wendet. Und das zweite ist sicher auch die fehlende Ausbildung, das fehlende Wissen auch im medizinischen Personal. Ja. Es ist natürlich, man lernt im Studium, das ist Endometriose, das sind die Kardinalsymptome und das ist so Pi mal Daumen die Therapie, die man da anwenden kann. Aber das war es dann auch schon wieder so im Großen und Ganzen. Und die Diagnosestellung ist extrem schwierig und komplex, weil die Krankheit so unterschiedlich sich äußern kann. Und ich glaube, das als Gesamtes macht es einfach sehr schwer.
Ein Satz, den man immer wieder liest, und ich glaube, Rita, den hast du ganz, ganz oft erklärt, in die 2000er Jahre, wo du gesagt hast, okay, da bist du, hast du das erste Mal die Traut überhaupt erst was sagen, wir sind jetzt im Jahr, wir sind 26 Jahre später oder halt 20 Jahre später, lassen wir es, da runden wir ein bisschen ab. Das ist wesentlich einfacher. Diesen Satz, das gehört halt dazu. Du hast halt deine Tage. Wie oft hast du den gehört? Und was war dann also deine Motivation, dass du gesagt hast, hey, nein, ich gebe nicht auf, ich bleib dran, da muss was anderes sein als wie nur die Regelschmerzen?
Ich glaube, tatsächlich war ich da in einer sehr glücklichen Position. Ich habe echt Glück gehabt, weil ich habe die Pille genommen, weil man die halt damals verschrieben hat. Wenn man mit 16 schlechte Haut gehabt hat, hast du halt die Pille verschrieben gekriegt.
So ja,
voll. Und irgendwann wollte ich das Pulverl nicht mehr schlucken jeden Tag und habe es abgesetzt und habe dann plötzlich Regelschmerzen gekriegt, so wie ich es nie gehabt habe. Und war dann zur Routineuntersuchung bei meinem Gynäkologen und habe das halt geschildert. Und der hat mich untersucht und tatsächlich war es bei mir so, dass der erste Arzt, dem ich das erzählt habe, gesagt hat, ich glaube, sie haben Endometriose.
Ich war, aber damals schon. Das war Glück.
Ja, es war Glück und aber Unglück gleichzeitig, sage ich immer, weil ich habe überhaupt noch nie was davon gehört gehabt damals. Heute gibt es ja Instagram-Accounts, die sich damit beschäftigen. Damals hat es noch nicht einmal Facebook gegeben. Also das war ja alles noch nicht.
Und ich habe das einfach noch nie gehört gehabt vorher und habe zu dem Arzt gesagt, was ist das und was mache ich jetzt? Und nachdem er mir erklärt hat, was das ist, hat er gesagt, naja, sie könnten sie operieren lassen, aber da müssen sie schon damit rechnen, dass ohne Gebärmutter und mit künstlichem Darmausgang aufwachen. Und das war für mich, als hätte er mir ins Gesicht geschlagen.
Wie alt warst du da?
23. Mhm. Und daraufhin habe ich einfach 2 Jahre lang so dann, als hätte ich nichts, weil man gedacht hat, nein, das mache ich sicher nicht. Und in der Zeit habe ich das dann schon ab und zu gehört. Oder habe ich mir auch selber gedacht, naja, es wird schon nicht so, weiß man nicht. Aber tatsächlich war es bei mir schon so, dass mich mein Umfeld auch immer ernst genommen hat. Ich glaube wahrscheinlich, weil ich das Glück gehabt habe, dass sofort irgendjemand zu mir gesagt hat, ich glaube, sie sind krank. Mhm. Und nicht einfach nur wehleidig.
Mhm. Weil du jetzt gerade das Umfeld ansprichst und ich glaube halt auch, dass halt heute wieder oder jetzt in der Folge viele, viele Menschen zuhören, die das vielleicht schon mal gehört haben. Was müsstest du die Menschen mitgeben, die das gleich mal so das erste Vorurteil so, okay, stell dich nicht so an. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auch wirklich Tacheles reden, dass man sagt, okay, deine Erfahrung auch vielleicht nochmal, Matthias, deine dann. Was hättest du da so, in dem Fall, das du gekriegt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wir werden gleich nochmal drüber reden, was sind so die Sachen, die was wirklich wichtig sind, dass man in dem Moment da hört, als Betroffene. Und aber dann auch als Betroffener, wenn du unmittelbar im Umfeld bist von so einem Menschen, der einfach leidet.
Ich glaube, es wäre total wichtig, dass den Menschen bewusst ist, dass wenn man nicht ein bisschen Zirn im Bauch, sondern wenn man solche Schmerzen hat, dass man nicht aus dem Bett kommt oder dass man nicht aufrecht stehen kann oder dass man, während man die Regel hat, keinen Stuhlgang haben kann, weil es so schmerzhaft ist, dass das einfach nicht normal ist und dass das untersucht gehört und dass da irgendwas Gröberes dahinter stecken muss und dass man nicht glauben soll, so wie du vorher gesagt hast, dass man einfach schlechter damit umgehen kann oder dass man einfach wehleidig oder zimperlich oder so ist, sondern dass, wenn man solche Symptome hat, dann ist das einfach nicht normal.
Mhm. Wie war das bei dir? Wie bist du draufgekommen, dass du anders Regelschmerzen hast wie Freundinnen? Oder wann war das erste Mal?
Also ich habe immer schon extreme Regelschmerzen gehabt. Ich kann mich an keine einzige Regel eigentlich erinnern, wo es chillig war. Mhm. Und dann aber so mit dem Eintritt eigentlich in die Musikbranche damals ist es nochmal extremer geworden, weil ich ja natürlich einen ärgeren Performance-Druck gehabt habe. Vorher in der Schule, ja, stimmt, meine Güte, dann, keine Ahnung, bin ich mal daheim geblieben. Meine Eltern waren da immer sehr supportive, besonders meine Mama. Aber das hat sich dann so gesteigert, dass ich teilweise echt die Toilette nicht mehr verlassen habe können, weil ich mir gedacht habe, ich muss da jetzt irgendwie bleiben. Ich weiß nicht, wie ich mich, in was für Position ich mich jetzt hinsetzen, hinlegen, hinstehen soll, Notarzt kommen müssen, weil einfach die Schmerzen mit Leben, ich habe das Gefühl gehabt, sobald ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt dann meine Regel wieder, habe ich mir die Ibus eingeworfen, wie smart ist, weil ich gewusst habe, wenn ich spät anfange, kann ich es nicht eindämmen. Und in Berlin habe ich es dann einmal ganz stark gehabt, war dann allein in meiner Wohnung, meine Familie war nicht da, ich bin frisch nach Berlin gezogen. Da war das dann schon so brenzlig, dass die Mama dann gesagt hat, so, und jetzt Notarzt, wir müssen irgendwas tun, du kippst um, du bist fast nicht ansprechbar aufgrund deiner Schmerzen. Und trotzdem habe ich mir aber immer wieder, so stelle ich mir einen Geburtsschmerz vor, habe ich mich immer wieder dann selber manipuliert danach und habe mir gedacht, so schlimm war es gar nicht. Habe aber meinen Terminkalender danach ausgerichtet, habe keine Bikini-Kampagnen geshootet, weil ich gewusst habe, da und da geht das auf keinen Fall, da und da kann ich fix kein Festival spielen, weil ja, das einfach relativ also planbar dann trotzdem war. Und irgendwann hat mich meine Mama dann eigentlich gezwungen. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte eine Frauenarzt oder Frauenärztin mehr dazu gezwungen fast, mich mal einer Bauchspiegelung zu unterziehen, weil da habe ich mich nie so richtig ernst genommen gefühlt, ehrlich gesagt. Also von meinen Gynäkologen und Gynäkologinnen, und ich war bei einigen, die waren immer so, ja, die haben das eher ein bisschen abgetan, muss ich sagen. Und deswegen war ich selber auch immer so ein bisschen zurückhaltend. Und dann habe ich gedacht, ach, ist wirklich so schlimm?
Und ja, lässt sie schon gern freiwillig operieren?
Ich habe mir immer gedacht, ja, so weit kommt es noch. Dass ich mir unter das Messer lege, die dann aufschneiden und sagen, ja, da war nichts, du bist ein wehleidiges Mädel. Mhm. Und meine Mama hat mich dann einfach angemeldet beim Endometriosezentrum in Berlin, musste ewig lang warten auf einen Termin. Also ich glaube, ich habe ein halbes Jahr oder so gewartet. Und ja, und dann haben die gesagt, ja passt, wir schauen rein. Und bis zur letzten Minute, wo ich in die Narkose gekommen bin, habe ich mir noch gedacht, das ist so peinlich, ich werde aufwachen und die werden sagen, du hast nichts. Bis dahin, meine Mama ist extra gekommen nach Berlin für die Nachsorge. Ich habe gedacht, das wird gerade so sinnlos aufgeblasen. Und im Endeffekt war der ganze Bauch voll und die Blase. Und ja, und ich war dann, muss ich ehrlich sagen, fast erleichtert, dass ich was gehabt habe. Also natürlich hätte ich mir es nicht gewünscht. Irgendwo ist
aber dass du es nicht trotzdem quasi eingebüht hast.
Genau, irgendwo war ich dann erleichtert, wie die dann reingekommen ist und gesagt hat, ja, der ganze Bauch war voll. Ich habe mir gedacht, da ist richtig so eine Last von mir runtergefallen. Da habe ich gedacht, boah, es ist jetzt zwar scheiße, dass ich das habe, aber irgendwie bin ich befreiter.
Es ist oft so, dass Betroffene, wenn sie dann endlich eine Diagnose haben, froh sind, dass sie endlich wissen, was los ist. Und dass man endlich irgendwie planen kann, was dagegen zu tun.
Ja.
Oder irgendwie damit umzugehen.
Ja. Wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, weil eine Freundin von mir, die hat
Adenomyose.
Ja, oh mein Gott, das sind alles Wörter. Aber ich weiß es nur durch sie, weil die hat so Probleme gehabt. Und kein Mensch hat es ernst genommen. Und jedes Mal wieder bin ich zu ihr gegangen, die ist eine Physiotherapeutin und macht, die ist richtig, richtig, die ist, und die hat so eine Awareness über ihren Körper, die weiß, was los ist. Und sie hat gewusst, irgendwas stimmt nicht. Und sie ist von Pontius zu Pilatus gerannt und gesagt, irgendwas stimmt nicht. Und kein Mensch hat es ernst genommen. Und da frage ich dich jetzt, Leila, wie kann das sein? Jetzt hat die Matthias schon gesagt, sie war bei so viel Durst, in dem Fall unter Anführungszeichen Glück gehabt. Ja. Der erste Arzt hat es damals schon festgestellt. Jetzt sind wir im Jahr 2026 bei dir vor ein paar Jahren. Da wird ja schon drüber geredet. Wie kann das sein, dass Ärztinnen das nicht ernst nehmen? Ich meine, das muss ja die auch ärgern, ja. Oder? Also das ist, mir würde das narrisch machen. Also wenn ich dann im Beruf bin und ich gebe jeden Tag alles, dass da irgendwie aufklärt und du spezialisierst dich drauf oder beschäftigst dich damit und dann hörst du von jemandem, hey, mir keine ernst genommen und ich habe eigentlich geglaubt, ich schmähe da mal dumm und ich mache da mehr Theater, als wir es ist. Das ist ja Wahnsinn. Und dann kommt so eine arge Diagnose raus.
Ja. Ich glaube, es ist sicher schon besser geworden, aber es ist immer noch bei weitem nicht so, wie es sein soll. Und es ist einfach, also ich glaube, es ist auf jeden Fall von der Ausbildung her noch ein Bedarf da und von der Aufklärung auch vom medizinischen Personal. Ich glaube, man kann auch mehr Infoveranstaltungen machen, auch für tätige Ärztinnen und Ärzte, die vielleicht das in der Ausbildung noch nicht so behandelt gehabt haben. Aber das Problem ist auch ein bisschen, die Endometriose zu schalen ist bis auf jetzt ganz, ganz eindeutige Befunde oder irgendwelche große Zysten. Da kann das so ziemlich jede Gynäkologin wahrscheinlich sehen. Aber es gibt halt auch sehr viele Herde, die sehr schwer zu schalen sind. Und das lernt bei weitem nicht jede Gynäkologin. Das lernen die Personen, die in einer Spezialambulanz arbeiten und das jeden Tag lernen und jeden Tag mehrere Endometriosen sehen und dann kriegt man halt ein geschultes Auge.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass man, wenn man den Standard gynäkologischen Ultraschall macht und lernt, da ja das alles nicht dabei ist, sozusagen. Und deswegen eine niedergelassene Gynäkologin, die nie in einer so einer Spezialambulanz gearbeitet hat, die wird das nicht sehen können. Oder vielleicht hat sie Fortbildungen gemacht, dann ist man eh noch gut dabei. Und dann hat man Glück und kommt vielleicht zu so einem. Aber es gibt wirklich genug Leute, die das einfach nicht beherrschen, weil sie sich mehr auf was anderes spezialisiert haben oder weil sie das nicht... Ja.
Ich glaube, man muss auch fair enough sagen, es ist ja wichtig, schau, wir reden darüber. Und deshalb will ich auch meine Plattform in dem Fall nutzen und sagen, hey, wir holen die Leute da jetzt heute in diesen Raum und deshalb danke wirklich für eure Zeit, weil ich finde, wenn man nur ein Mädel oder eine Frau dazu bewegen, dass sie sagt, hey, nein, ich stöme auf die Füße, weil ich muss schon sagen, bei uns Frauen ist es oft einmal so, uns wird so viel auferlegt, ja, und dann werden wir dann Mamas auch vielleicht irgendwann einmal, oder nicht, wie in meinem Fall, aber dann trotzdem bestimmst du immer das Gewicht, dann bin ich die Löwenmama von dem ganzen Haufen da bei mir herinnen, weil ich mich einfach bemühe, jeden Tag einen Unterschied zu machen und du legst dir sehr viel auf. Und ich glaube, wir tanzen dann auch ganz schnell wieder weg, weil ist eh alles nicht so wild und passt schon. Aber ich will, dass wir halt mit diesen Geschichten, was wir da hören, dass man sagt, okay, nein, ich nehme mich selber mal wichtig und ich mache das und ich bestehe drauf. Und wenn jemand das nicht sagt, dann gehen wir zu fünf anderen. Die Melli hat das auch gemacht mit der Diagnose. Und das hat aber den Unterschied dann gemacht, weil wie du gesagt hast, sie hat da eine Antwort gehabt.
Ja, das ist total wichtig, dass man sich auch dann selber auf die Füße stellt und das ist, glaube ich, auch so gesellschaftlich ein bisschen ein Problem, das auch dazu beiträgt, dass wir Frauen halt oft einmal nur schauen, dass wir funktionieren.
Ja, genau.
Und weiter funktionieren. Und wenn man dann, wenn die Schmerztabletten was nutzt und man halt dann funktioniert, dann macht man das halt.
Ja.
Und dass man wirklich sich hinstellt und sagt, so kann das nicht weitergehen, dann muss einem schon echt dreckig gehen.
Ja. Aber ich bin mir sicher, es ist schon ein gewisses systemisches Problem da auch dahinter, weil wir haben schon immer wieder Patientinnen in der Spezialambulanz, die sagen, ja, ich war dann dort und dann hat es einfach geheißen, nehmen Sie die Pille.
Ja, also so. Das ist halt auch so
eine Orge. Das war bei mir auch, muss ich sagen, die erste Ärztin, da habe ich noch in Wien gewohnt, die hat gesagt, passt, setzen wir die Spirale ein. Was ja eigentlich im Nachhinein, ihr seid so die Spezialistinnen, eigentlich fast noch schlimmer. Also ich habe so arge Symptome gehabt mit der Spirale drinnen, also Hormonspirale. Ich hab das
Hast du es dann gemacht?
Ich hab die drinnen gehabt und ich habe ab dem Moment, wo die drinnen war, gemerkt, das ist was ganz was Schlimmes gerade. Und ich habe so starke Unterbauchschmerzen gehabt, obwohl ich ja meine Tage nicht mehr gekriegt habe, durchgehend. Und ich meine, jetzt nehme ich die Gestagenpille und bin komplett frei von Östrogen. Mhm. Ja. Und mir geht es super. Aber die Pille und immer schnell einfach irgendwas machen, ohne dass man vorher weiß, was ist denn das? Und das hat ehrlich gesagt bei mir das einfach noch viel Ärger verschlimmert.
Ja.
Die normale Pille und die alles eigentlich, alles außer die Gestagenpille jetzt. Ja. Ich habe mich total geweigert eigentlich nach der Operation, haben sie gesagt, so und jetzt die Pille. Und ich war so, oh mein Gott, nicht die Pille, nicht schon wieder irgendein hormonelles Verhütungsmittel, das was irgendwie alles nur schlimmer macht. Und dann waren die so, nein, das ist was anderes, das wird der Höf. Und ich muss sagen, ich nehme jetzt seit 2 Jahren die durch und mein Leben ist so 100% besser.
Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es gibt so, so viele Präparate, auch die Hormonspirale, die hilft vielen Frauen auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, dass es ganz viele Sachen gibt und man sich manchmal einfach ein bisschen durchprobieren muss, bis man halt das Richtige für sich findet. Und natürlich, wenn man jetzt zur Gynäkologin geht, man sagt, man hat furchtbare Schmerzen und dann ist das Einzige, was man hört, dann nehmen es die Pille. Und da war der ganze Part davor, wo man erklärt, was das Problem ist und was es für Möglichkeiten gibt und dass die Pille eigentlich die Erstlinientherapie ist und vom Nutzen-Risiko her eigentlich die beste Therapie, wenn sie funktioniert, das wird halt alles weggelassen. Und dann bleibt übrig bei der Patientin, so auf die Art, nehmen sie einfach die Pille, dann schauen wir, was passiert. Und dann fühlt sich natürlich jede Patientin nicht ernst genommen, das ist eh klar.
Ich glaube, wichtig ist, was wir die Leute mitgeben müssen, die jetzt noch dran sind, dass man sagt, okay, wir haben es gesagt, wir stellen uns auf die Beine, wir müssen nicht immer funktionieren und ich glaube auch das Thema hinterfragen. Weil du bist der Jungs, aber das ist halt auch so schwierig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das in aller Deutlichkeit hier ansprechen, dass das nicht immer alles pickt, was der sagt beim ersten Mal. Ich war immer schon ein Mensch, ich habe immer schon Dinge hinterfragt. Wenn sie zu mir gesagt haben, hey, das ist so, dann habe ich gesagt, ja, aber warum ist das so? Erklär mir jetzt, warum das so ist. Und ich sage ja, bei mir in meinem Team, egal ob das, da geht es jetzt um gesundheitliche Themen, das ist nochmal viel Ärger. Aber auch die Annika, dann hat die Annika mal eine Diagnose gekriegt, da war sie bei einer gesunden Untersuchung und habe gesagt, ja, aber was genau haben die jetzt gesagt und was ist die Alternative oder was haben sie da angeboten? Ja, das, Punkt. Ja, aber da wird es einen anderen Weg auch noch geben. So dieses von auf die Beine stellen und Dinge zu hinterfragen, warum und was. Es muss ich immer einen Plan B, einen Plan C, einen Plan D auch noch geben, wie du sagst. Dann bin ich aufs Erstbeste Mögliche her. Ja, natürlich, dann dusche ich mir irgendwas rein, weil es ist ja alles irgendwie gesteuert. Und natürlich, ich will nicht gegen die Pharma gar nicht schießen, überhaupt nicht. Ich bin so froh, dass es Domperin gibt, weil ich oft irgendwo Schädel wäre und dann haue ich mir das auch rein, weil es einfach auch hilft. Aber es sollte nicht immer die Lösung Nummer 1 sein, dass du sagst, okay, passt, es gibt nur das, weil es gibt eben den Plan B, A, C, D, was auch immer. Rita, du bist ja ganz viel im Austausch mit deiner Community, jetzt hast du das Buch geschrieben. Was ist denn so der allgemeine Tenor, auch wenn die Leute dann das von dir lesen? Das ist ja obergeil, wenn du sagst, du hast was in der Hand und an dem kannst du mal so ein bisschen anhalten. Was ist denn so das Feedback von deiner Community zu dem Thema?
Was ich ganz oft höre ist, also mir ist immer total wichtig, dass man eine ordentliche Diagnose kriegt. Und wenn man die dann hat und wenn man einen Plan hat, damit umzugehen mit seiner Ärztin oder seinem Arzt, ist das für mich nur ein Schritt. Und für mich ist und war immer total wichtig, und deswegen habe ich dann auch das Buch geschrieben, dass man selber irgendwas machen kann. Weil in der ganzen Zeit, wo man zuerst nicht weiß, was los ist und dann man sich behandeln lässt, man hat da so, oder bei mir war das so, ich habe so das Gefühl einer Ohnmacht gehabt und so einer Hilflosigkeit. Da habe ich mir gedacht, jetzt habe ich das und jetzt wird da gemacht mit mir.
Ja, und kein Licht am Ende von
dir, ja,
oder? Weil du hast ja nicht wirklich...
Genau. Und ich habe dann einfach angefangen zu schauen, was gibt es sonst noch komplementär zusätzlich zur Medizin für Dinge, die ich machen kann, mit denen es mir besser geht. Und das ist, was ich auch als Feedback auf mein Buch ganz oft kriege, dass das so hilfreich ist, dass es auch was gibt, was man selber machen kann. Die Ernährung umstellen, Dinge zu machen wie Yoga oder Energiearbeit oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, zu Psychotherapeuten gehen, sie unterstützen lassen oder selber auch drauf schauen, wann geht es mir wie und muss ich heute wirklich funktionieren oder kann ich mich heute einmal wirklich vielleicht ein bisschen früher auf die Couch legen daheim. So sie selber ernster nehmen und bewusster wahrnehmen, wie es einem geht und auch danach handeln und so wie ich vorher gesagt habe, nicht einfach immer nur funktionieren wollen.
Ich finde es extrem, mich bewegt das ja auch voll und ich bin ja dann noch viel motiviert, da will ich noch 18 weitere Folgen machen. Nein, weil das wichtig ist. Ich glaube einfach, wenn ich das für euch her, dass da noch so viel Aufklärungsarbeit gibt im Allgemeinen, da muss man viel mehr drüber reden. Wie ist das bei dir, Matthias, wenn du dich jetzt mit deiner Community austauschst und du jetzt die Hosen runterlässt, im Sinne von einfach ehrlich bist, sagst, hey, mich beschäftigt das, teilen die Leute dann auch krasse Geschichten mit dir, wie das bei einer ist, oder wie gehst du in Austausch mit deiner Community, wie machst du das?
Also wie ich gemerkt habe, dass, ich muss nochmal von neu anfangen, ich habe gepostet, einen Tag nach meiner Operation, dass ich operiert worden bin und dass ich Endometriose habe. Und weil mir irgendwie war diese Erleichterung und dieses irgendwie so Wut gegenüber dem Ganzen, warum hat das jetzt eigentlich so lange gedauert? Seit ich, keine Ahnung, 14 bin, habe ich Schmerzen des Todes und habe mich da jetzt 12 Jahre angekämpft. Und keiner redet drüber und jeder, also natürlich, es gibt Instagram und ich habe mir das auch immer mal angeschaut von der ein oder anderen Influencerin, aber trotzdem habe ich mir immer nur selber gedacht, ah nein, und habe immer so ein bisschen die Finger davon gehalten und habe mir gedacht, nein, das bin ich, habe das gar nicht. Und wie ich das gepostet habe, ich glaube, das ist immer nur eine von den Stories, die meisten Aufrufe jemals erzielt hat. Und das war in einer Zeit, wo ich gerade keine Musik released habe und nichts los war. Und da habe ich dann gemerkt, okay, und mein Postfach ist übergelaufen. Und ich habe Anfragen gehabt, wo warst du operieren? Wo kann ich mich hinmelden? Ich habe das, meine Freundin hat das. Es haben sich auch ganz viele tolle junge Burschen bei mir gemeldet. Cool. Und haben geschrieben, Maha, meine Freundin, bla bla bla. Und da war ich dann echt, ich war überwältigt von dieser Welle an Bedarf, die da ist. Und ja, deswegen finde ich es so toll, dass wir darüber reden können und dass uns da hoffentlich die ein oder andere hört oder auch die ein oder andere Begleitperson oder halt wie es bei mir war, meine Familie, meine Mama, die mich dann eigentlich gedrängt hat. Ja, dass man einfach Verständnis zeigt und unterstützend einfach da ist und wenn die Person sie selber nicht so wichtig nimmt, wie sie sie wichtig nehmen soll, dass man die dazu bewegt, dass sie sich endlich darum kümmert und sie nicht allein fühlt und wehleidig fühlt.
Jetzt hat die Matthäa die OP dann auch angesprochen und dass sie das dann auch kundgetan hat. Gehen wir nochmal auf die OP zurück, weil natürlich, wenn du jetzt dann sagst, du wirst mit dem diagnostiziert oder ich glaube, dass früher Leute, wie du auch gesagt hast, die gehen dann auch schon gar nicht hin, weil ich war operieren, um Gottes Willen, und dann in der heutigen Zeit der Leistungsdruck, dann fahre ich so lange aus und dann habe ich da, ich sage jetzt irgendwas, wir Frauen sind nicht deppert, dann habe ich eine Norm, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man da alles genau hat. Aber was genau passiert bei so einer OP? Also ich habe das schon verstanden. Ich habe nämlich auch die Melli damals gefragt, weil die sich danach operieren lassen. Weil ich will das immer alles verstehen. Ihr habt die Herde angesprochen. Vielleicht kann man auf das nochmal eingehen, was wirklich dann passiert, dass wenn man dann das aufmacht und du hast gesagt, auf der Blase und was weiß ich, wo nicht überall. Was, vielleicht kannst du das ganz kurz erklären, was genau passiert bei so einer Operation? Was, und was mich interessieren würde, ist, wenn es dann aber alles weg ist, heißt es dann, die erste Frage, dass die Schmerzen gleich weg sind? Und die zweite Frage, kann es dann wieder, kann wieder so ein Herd entstehen? Also ich frage halt, weil ich alleine bin. Ich kenne mich nicht aus, weil es mich interessiert.
Ich finde, das ist ein total schwieriges Thema, weil wir schon sehr viele Patientinnen haben, die kommen und da die Operation einfordern. Einerseits, weil sie vielleicht von Hormonen viel Schlechtes gehört haben und dann halt einfach stattdessen die Operation wollen, aber auch vielleicht nie eine gescheite Aufklärung gekriegt haben. Und die Operation hat ihre Berechtigung, absolut. Sie ist halt nicht die Erstlinientherapie und man darf nicht vergessen, Endometriose ist eine chronische Erkrankung. Es ist nicht so, dass man operiert, dann ist sie weg und dann ist das fürs Leben geregelt und fertig und man muss nichts mehr machen, sondern es ist eine eine Erkrankung, die bleibt und wo man dann auch vorsorgen muss, dass die nicht wiederkommt und dass die nicht, und wenn sie wiederkommt, was tut man da? Und es ist viel in der Vergangenheit gemacht worden, dass man einfach gesagt hat, jetzt operieren wir und dann passt das. Aber man muss weggehen von dem und man muss hingehen zu dem, ich habe da jetzt eine Frau vor mir sitzen, die hat diese chronische Erkrankung und die muss mit ihr gemeinsam einen Plan schmieden, wie wir jetzt das Leben bewältigen, damit sie idealerweise es ohne OP schafft oder nur eine OP hat, wenn es sein muss. Und das geht bei sehr vielen Frauen auch. Und die Operation, auf die Frage zurückzukommen, bei der Operation schaut man in den Bauchraum mit einer kleinen Kamera und mit Zusatzdruckhahn. Das funktioniert eigentlich immer laparoskopisch, also man braucht nie einen großen Bauchschnitt, zumindest bei uns in Europa ist das so. Und man schaut hinein, schaut alle Organe an und das kann gehen von ganz kleinen Endometrioseherden irgendwo am Bauchfell, die man innerhalb von 5 Minuten wegschneidet und dann ist alles sozusagen im guten Zustand. Und dann kann das gehen bis dahin, dass der komplette Bauch verwachsen ist und der Darm auf der Gebärmutter und auf der Beckenwand klebt und der Harnleiter zu ist und der Harnaufstau bis in die Niere ist. Und das sind natürlich größere Operationen, die teilweise ja, weiß nicht, 6, 7, 8 Stunden dauern können, ja, wenn man das alles sanieren muss. Und das darf man einfach nicht unterschätzen, dass das teilweise sehr, sehr große und teilweise auch mit einem großen Risiko verbundene Operationen sind. Man kann Nerven verletzen, man kann in weiterer Folge Blasenentleerungsstörungen haben, Stuhlentleerungsstörungen haben. Das sind Dinge, die muss man schon auch ernst nehmen. Und dann kann man nicht einfach sagen, mir ist wurscht, was sonst noch gibt, ich will die OP, weil ich hab gehört, das hat einer anderen so gut geholfen. Man muss einfach jeden Fall einzeln anschauen und schauen, was ist für diese konkrete Person die beste Option, damit sie den besten Benefit hat und das die höchste Lebensqualität. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das kann man nicht so pauschalisieren.
Rita, bitte. Du hast jetzt genickt. Ja, und ich glaube, du sprichst aus eigener Erfahrung auch, oder?
Ja, ja, voll. Bei mir war das auch tatsächlich so, dass das eine gröbere OP war. Und ich meine, bei mir, gut, es ist jetzt fast 20 Jahre her. Ich bin dann 2008 operiert worden. Und auch der Plan war laparoskopisch, 3 kleine Einschnitte, 4 Tage im Spital, 2 Wochen maximal Krankenstand. Und ich bin dann damals aufgewacht mit einem Bauchschnitt. Wie gesagt, es ist 20 Jahre her, das ist, geht heutzutage sicher auch schon besser. Und mit irrsinnig viel am Blasendach entfernt, am Bauchfell entfernt. Bei mir war nichts an den Eierstöcken, lustigerweise, aber dafür am Darm. Und ich habe mich damals mit Mitte 20 geweigert, mir vorübergehend einen künstlichen Darmausgang legen zu lassen, weil das macht man, es wird immer wieder gemacht, wenn man am Darm operiert wird und bei mir sind tatsächlich 11 cm Dickdarm entfernt worden, weil das so, die Endometriose so in den Dickdarm eingewachsen ist, dass ich dann gewusst habe, warum ich einfach nicht aufs Klo gehen habe können, wenn ich die Regel gehabt habe. Und nachdem ich mich geweigert habe, mir einen künstlichen Darmausgang legen zu lassen, ist das ohne gemacht worden. Und natürlich ist das dann passiert, was passieren hat müssen, ist schlecht verheilt. Und ich war dann über 40 Tage im Spital und 4 Monate im Krankenstand und habe dann geglaubt, 15 Jahre lang, es ist alles in Ordnung. Aber 2018 bin ich draufgekommen, dass an dieser Naht im Darm, wo das wieder, da ist ein Stück entfernt worden und es ist wieder zusammengenaht worden, und an dieser Naht im Darm, die so lange damals nicht verheilt ist, ist ein Abszess gewachsen. Der war 2018 faustgroß.
Du spinnst.
Und mittlerweile habe ich einen künstlichen Darmausgang, den ich ja nicht mehr zurückverlegen lasse, weil es mir gut geht damit. Und heute denke ich mir oft, hätte ich das damals nicht verweigert, aber hätte ich die Ware kennt, das bringt mich nicht weiter. Aber ja, bei mir war das grob, der Eingriff, und hat Folgen gehabt. Aber ich muss dazu sagen, Endometriose-Beschwerden habe ich nie wieder gehabt. Ja. Dafür halt andere.
Aber da hast du auch Buch geschrieben, gell?
Ja.
Ja. Okay, sorry, Matthias.
Ich habe eine Frage. Weil zum Beispiel bei mir war das halt so, dass immer geheißen hat, also zu 100% diagnostizieren kann man es eigentlich nur, wenn man reinschaut. Und davor, also bei mir war das anscheinend, entweder die waren zu wenig darauf geschult oder es war schlecht ersichtlich. Wie kann man denn dann überhaupt eine Therapie anfangen, wenn man ja noch gar nicht zu 100% weiß, dass das
gute Frage.
Keine hundertprozentige Diagnose hat?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine sehr häufige Frage. Es gibt jetzt seit einigen Jahren neue Leitlinien, wo eine Operation für die Diagnose, für die für die Enddiagnose sozusagen nicht mehr notwendig ist, weil mittlerweile der Ultraschall schon so gut geworden ist, dass man sehr, sehr viele Arten der Endometriose, wenn man geschult ist, erkennen kann. Das heißt, man ist weg von diesen Diagnosesicherungen durch Laparoskopie, weil es einfach ein Eingriffsrisiko ist. Das ist schon einmal der eine positive Punkt. Und das Zweite, was man schon sagen muss, Endometriose ist ja per se in den allermeisten Fällen keine lebensbedrohliche Erkrankung. Es ist eine sehr Lebensqualität einschränkende Erkrankung. Und das Ziel muss bei Endometriose immer sein, die Symptome auf ein möglichst Minimum zu halten. Mhm. Und bestmöglich ein gutes Leben der Patientin zu ermöglichen. Und auch wenn man da im Ultraschall jetzt keine Herde erkennen kann, weil sie vielleicht einfach zu klein sind, muss man ja trotzdem der Frau helfen, weil sie Regelschmerzen hat. Mhm. Nicht? Oder weil sie andere Schmerzen hat, Schmerzen beim Sex oder wie auch immer. Mhm. Und deswegen sagen eigentlich alle Leitlinien, dass man auch ohne, dass man jetzt die fixe Diagnose der Endometriose hat, diese Beschwerden ernst nehmen muss. Wurscht, was da dahinter ist. Und in den allermeisten Fällen helfen dann eben solche Sachen wie hormonelle Therapie oder das eine, Ernährungsumstellung, Sport, wie du auch gesagt hast, Yoga oder andere Sportarten und einfach ein bisschen, ja, dass man einfach sich selber ein bisschen unterstützt, sich selber nicht ständig pusht und sagt, ich muss jeden Tag gleich viel funktionieren, sondern halt auch sich ein bisschen Zeit gibt. Mhm. Schmerzmittel helfen auch. Also man muss dann einfach, jede Frau muss dann für sich einen Weg finden. Aber Hormone kann man auch geben, auch wenn man nicht hundertprozentig weiß, zum Beispiel, ob da Endometriose da ist oder nicht, weil das eben oft die Symptome so bessert.
Und stimmt das? Jetzt habe ich gleich noch eine Frage. Jetzt muss ich mal gleich noch mein Pro-Wissen aufstocken. Stimmt das zumindest, also ist es bei mir so angekommen, wie ich da dann gefragt habe, Pille, nein, Pille auf gar keinen Fall, weil ich das ja schon ausprobiert habe und Spirale und Hormonring und alles hat es eigentlich nur schlimmer gemacht. Und dann haben sie mir erklärt, oder so habe ich es zumindest verstanden, dass das Östrogen die Endometriose eher nur befeuert und das eher nur das schlimmer macht. Und deswegen haben sie mir dann diese Gestagenpille als mein Holy Grail da eingeredet, was ja auch mir jetzt wirklich super toll geholfen hat. Aber ist das wirklich so, dass das Östrogen das eher nur wie so ein Feuerzeug das anzündelt?
Ja und nein. Also ja, es ist eine östrogenabhängige Erkrankung. Das heißt, das Östrogen, das der Körper produziert, befeuert diese Erkrankung und hält sie aktiv. Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, man gibt eine kombinierte Pille, dann verhindert man mit der Pille den Eisprung und den Zyklus und damit auch die körpereigene Östrogenproduktion, die viel, viel höher ist als die Dosierung von der Pille. Das heißt, man hat schon in der kombinierten Pille, da ist immer ein Gestagen auch drin. Ein Östrogen und ein Gestagen. Mhm. Und die zwei haben beide eine Wirkung. Und das Gestagen, da ist die Wirkung einfach mehr als vom Östrogen. Und deswegen wird das auch ein bisschen, die Östrogenwirkung ein bisschen unterdrückt. Mhm. Man kann, also die Standardtherapie ist die Gestagenmonopille, aber man kann auch die kombinierte Pille, die hat andere Vorteile wiederum, wenn man eine Gestagenpille nicht gut vertragt. Und dann ist das eine absolut legitime Pille. Also die ist nicht, befeuert die Endometriose nicht, sondern sie dämmt schon auch die Endometriose ein. Es gibt einfach gewisse Unterschiede, die man da beachten muss. Aber das ist Patientinnen abhängig wieder, was da gut ist und funktioniert.
Ich fasse zusammen, was ich jetzt so gelernt habe, dass alles super individuell ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich finde schon, wenn du oft einmal in der Situation bist, dann ist alles aussichtslos. Und dann denke ich mir, ich mache jetzt das, weil das auch bei der Person auch funktioniert. Du bist das beste Beispiel. Und du, das ist, du bist ganz ein anderes Ding wie die Mathea. Und ich glaube auch, das muss in unsere Köpfe rein. Und dass halt nicht immer der beste oder der erste Ausweg ist die OP. Ich kann wieder nur die Melli als Beispiel hernehmen, weil ich der ja ganze Reise jetzt mitverfolgt habe. Die hat sich so lange gegen das gewehrt. Weil die arbeitet in einem Beruf, die muss mit Händen arbeiten, die muss Kraft anwenden. Sie sagt, wenn ich zu einer OP gehe, fahre ich aus, als Selbstständiger, brauche ich eh nicht sagen, dass 2 Monate keine Kohle, 3 Monate keine Kohle, wenn ich nichts Physisches mehr machen kann oder generell nichts machen kann. Die hat sich lang und hat alles probiert. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du sagst, du gibst nicht auf und gibst dem Ganzen eine Chance. Wie Ernährung hat bei ihr schon viel gebracht. Das ist zyklusbasiertes Essen und so. Und auch der Sport und was man nicht alles machen kann. Und ich glaube, da, das möchte ich allen mitgeben, einfach jetzt auch, die da dabei sind, dass man einfach schaut, hey, nur weil es für die einen funktioniert, heißt nicht, dass es für mich funktioniert. Du kannst nicht pauschalisieren, aber unsere Gesellschaft ist leider so. Weil wir schauen uns halt viel Scheiß an im Internet und dann glaube ich einfach, weil das bei der ist, ich muss das bei mir jetzt auch sein. Das ist wie mit Ernährungstrends. Deshalb spreche ich null über Ernährung. Null. Weil was für mich funktioniert, heißt nicht, dass es für die funktioniert. Das ist, weißt du, da kriege ich immer die Krise, wenn die Leute sagen, was isst du am Tag? Das ist doch scheißegal, was am Tag ist, weil was für mich funktioniert, funktioniert für die nicht. Und ich glaube, das muss in unsere Köpfe rein, dass wir nicht mehr pauschalisieren und dass einfach sagen, hey, jeder Mensch, jede Frau in dem Fall, ist ein Individuum und so muss es aber auch behandelt werden, oder? Und deshalb, ich werde da sehr, sehr emotional, weil ich finde halt einfach, wir sind so bequem geworden bei allem und denken uns eher so, oh, ich mache das jetzt auch und jetzt gehe und mache die OP oder jetzt gehe und mache das. Und ich glaube, du musst auch immer offen sein für das große Ganze. Und das ist das, was ich jetzt aber wirklich ausgehört habe, bei euch alle, dass das so wichtig ist, dass man einfach sagt, okay, passt, ich probiere die Dinge einfach aus, was für mich funktioniert.
Ja, und auch selber entscheiden, was man machen will.
Ja.
Und dahinter stehen und nicht einfach das Erstbeste machen, was einem gesagt wird und wenn es dann nicht funktioniert, wieder glauben, es ist alles für nichts.
Sondern einfach
Möglichkeiten ausloten und ausprobieren, dranbleiben, bis man was gefunden hat, was einem hilft.
Ja, bitte.
Ja, weil das auch ein bisschen mein Herzensthema ist, weil das auch mein Schwerpunkt ist in der Forschung, Schmerzen nicht aushalten. Also nicht dann sagen, na, da beiße ich lieber zusammen, bevor ich das Medikament nehme oder bevor ich die Operation mache. Das ist das Allerwichtigste, Schmerzen nicht aushalten, weil der Kopf merkt sich das. Und es wird irgendwann ein Teufelskreis und man kriegt diesen Schmerz dann so schwer wieder weg. Und es gibt so viele Frauen, die sagen, na, jetzt habe ich eh schon die OP gemacht und jetzt nehme ich eh schon Hormone und immer noch habe ich diese chronischen Schmerzen, immer noch habe ich den Schmerzen beim Sex. Und das ist einfach, weil der Körper das gar nicht mehr anders kennt. Das ist so eine Rückkopplung, der Körper denkt sich die ganze Zeit, ah, da ist eine Handbewegung, das ist schlecht, jetzt habe ich Schmerzen. Und das hört dann gar nicht mehr auf.
Das heißt, man darf es so weit kommen lassen. Aha, ja. Okay. Aber was ist zum Beispiel, weil du das jetzt angesprochen hast, stell dir vor, es wacht zwar nicht zu, die sagt, sie ist jetzt in der Scheiße. Die hat einfach diese chronischen Schmerzen und hat das immer wieder. Was tue ich da? Weil da denke ich mir, das muss ja auch so aussichtslos sein, wenn ich dann immer, und ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Was würdest du so einer Person raten?
Sind wir gerade am Forschen, was es da so für Optionen gibt. Physiotherapie ist das, was jetzt schon nachgewiesenermaßen helfen kann.
Physio?
Ja, okay. Und zwar nicht einfach so Beckenbodenphysio, wie das oft Leute machen, zum Stärken bei Inkontinenz, sondern wirklich eine dezidierte Physiotherapie, wo da sind Therapeutinnen drauf geschult, die tasten den Beckenboden ab, sagen genau, wo ist diese verspannte Stelle und können dir das sagen, wie man das lockert, geben dir Tipps, üben das gemeinsam. Das
ist herrlich, mit dir. Das ist großartig.
Ja. Und das sind wirklich Dinge, die sehr, da muss man natürlich dranbleiben. Und das ist Arbeit an sich selbst und das ist mühsam. Aber das ist etwas, was wirklich effektiv ist und dann auch, wo man wieder schmerzfrei werden kann.
Ihr habt ja über die Schmerzen allgemein gesprochen. Was ich immer geglaubt habe, ist, dass Endometriose ist gleich Regelschmerzen. Jetzt habe ich gehört, Schmerzen beim Sex, mit dem Darm. Was gibt es denn da überhaupt alles für Schmerzen? Weil auch da wieder, wenn wer zuwacht und sie denkt, hey, ich habe ein bisschen Regelschmerzen, aber eigentlich, wenn ich die Tage habe, habe ich den und den und den Schmerz auch noch. Vielleicht sollte das auch schon Alarmglocken einmal auslösen. Was sind das für Schmerzen? Was gibt da
alles? Also kannst du es sicher besser zusammenfassen, aber ich habe zum Beispiel Kreuzweh gehabt und erst nach der Regel Kreuzweh gehabt. Jetzt weiß ich, dass das an der Endometriose am Darm gelegen ist, wo der Herz so nah am Kreuzbein war. Aber bei mir waren es zusätzlich zu allem anderen auch noch Kreuzweh zum Beispiel.
Arg. Scharf, das kann man dir niemals. Ich habe zwei Bandscheibenvorfälle schon gehabt. Ich würde dann immer sagen Bandscheiben. Oder weiß ich nicht was. Aber das ist so die eine Aussage. Weil man redet ja immer, kann man dir niemals auf das, dass das vielleicht auch war. Aber umso geiler, dass du das jetzt gesagt hast, weil vielleicht hört jemand zu, der genau das hat und sich dann denkt, geh mal zur Gynäkologin und nicht zum Chiropraktiker oder was auch immer wohin.
Ja.
Was sind noch so Schmerzen? Lela, gleich hast du noch was.
Etwas, was man vielleicht überhaupt nicht damit assoziieren wird, sind Schulterschmerzen. Also zyklische Schulterschmerzen, weil oft haben Frauen Herde, oder oft, es ist eh zum Glück sehr selten, aber es gibt Herde am Zwerchfell zum Beispiel, die strahlen aus in die Schulter und dann haben diese Frauen furchtbare Schulterschmerzen zyklisch und daran denkt aber ja niemand, kommt man nicht auf die Idee, dass das dann eine gynäkologische oder östrogenabhängige Erkrankung ist. Oder etwas, was auch noch total unterschätzt wird, ist chronische Müdigkeit bei Endometriose. Also durch diese ständige Entzündungsreaktion ist der Körper einfach fertig. Das ist ja Arbeit, da ständig dagegen zu arbeiten. Und es gibt Frauen, die sind einfach furchtbar erschöpft, obwohl sie regelmäßig schlafen und alles machen, um ausgeruht zu sein. Und trotzdem sind sie müde. Also es gibt so viele Symptome. Und ich glaube, die Rückenschmerzen sind ein ganz schwieriges Symptom, weil natürlich das Erste, was ist, ein Röntgen und Bandscheibenvorfallausschluss und dann geht man total in die Richtung und in Wirklichkeit ist halt ganz was anderes. Ich glaube, es wird besser in den letzten Jahren, weil man halt hellhöriger wird durch die Aufklärung, aber ja.
Und was ich auch oft höre, ist so Verdauungsbeschwerden, Übelkeit.
Übelkeit, so. Ich wollte gerade sagen, Übelkeit, so einen Bauch. Ja. So einen aufgeblähten Bauch. Ja,
Rückenschmerzen. Gibt es sogar ein Wort dafür? Endobelly.
Endobelly, ja, wirklich? Genau. Ja,
okay.
Krass. Brutal. Aber Übelkeit, Müdigkeit.
Bei und mir Schmerzen war beim Sex auch. Ja. Und es ist aber dann nicht, bei den Tagen tue ich es jetzt eh nicht so oft, also finde ich nicht so geil. Aber das heißt, in den anderen 3 Wochen, dann habe ich voll die Schmerzen am Sex.
Ja.
Aha.
Also es sind dann einfach Herde, die im kleinen Becken irgendwo sitzen und dann natürlich durch die Mechanik, das ist ja trotzdem ein vernarbtes, kaputtes Gewebe da und da sind viele Nervenenden und wenn man da ankommt, kann es auch furchtbar schmerzhaft sein.
Aber auch das ist wichtig, weil schau, vielleicht auch da wieder, horcht wer zu und denkt sich, hey, ich bin so ein Memme, der tut da unten nochmal dumm und mit mir tut es jetzt mal weh und dann wird es abgetan mit, was bist du für, stell dich nicht deppert an und schmier da was rein und durch mit was?
Ja, und über das wird noch viel weniger geredet, noch mehr Tabuthema, Schmerzen beim Sex.
Voll, das wäre vielleicht auch mal ein
Problem. Und worüber wir auch überhaupt noch nicht geredet haben, ist, dass es natürlich auch zu Problemen beim Kinderwunsch führen kann.
Das ist das Nächste, über das wollte ich jetzt noch reden, weil wir haben nur 20 Minuten und das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil es war bei der Mädchen dann auch wieder so, ich muss immer sie als Beispiel nehmen, wieder. Aber das ist wirklich so, weil sie sagt dann auch, hey, die war am Boden zerstört, weil du da hörst es, du hörst, Endometriose ist gleich, du kannst nicht schwanger werden, so, gar nicht nämlich, so, Punkt. Und Zugramm, zum Dingsel ist. Vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen.
Was ja grundsätzlich ein Blödsinn ist. Es kann dazu führen, dass es Probleme macht beim Kinderwunsch. Aber es ist nicht grundsätzlich so, dass man, wenn man Endometriose hat, keine Kinder kriegen kann, gar nicht. Aber es kann natürlich sein, dass es dazu führt, wenn, weiß ich nicht, die Eileiter, bei mir waren zum Beispiel die Eileiter geschlossen und flüssigkeitsgefüllt. Da kann nichts durchgehen können, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich habe es dann einmal mit künstlicher Befruchtung versucht, weil bei mir, ich bin mit einer Frau verheiratet und nutzt üben auch nichts. Also das geht sowieso nur mit künstlicher Befruchtung. Wir haben es dann einmal probiert, so gleich nach der Hochzeit, weil wir irgendwie das Gefühl gehabt haben, das gehört halt dazu. Und das ist dann natürlich nichts geworden. Das haben sie mir eh vorher gesagt. Da habe ich gedacht, na, probieren wir es halt einmal. Und ich hätte mich dann müssen noch einmal operieren lassen und ganz kompliziert. Und das war eh schon alles so kompliziert. Und ich bin aber dann tatsächlich draufgekommen, dass durch dieses mich intensiv mit dem Thema beschäftigen oder dass wir uns auch intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, war es dann auch so, dass wir beschlossen haben, dass wir auch so ohne Kinder irgendwie glücklich wären. Und wir haben es dann nicht noch einmal versucht. Aber ich bin froh darüber, dass ich mich so auseinandersetzen habe müssen mit dem Thema. Tatsächlich. Mhm. Ja.
Jetzt bist du ein junger Mensch, Matthias, wie ist es bei dir? Macht das was mit dir?
Ja, das beschäftigt mich schon, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also ich bin ein totaler Familienmensch, ich liebe meine Familie über alles. Ich darf mich da am liebsten im Pinzgau da vergrauen. und ich wünsche mir schon Kinder. Und es ist schon was mich beschäftigt und wo mir schon auch geraten worden ist, hey, ich meine, jetzt bin ich frisch 28 und bin aber gerade noch mitten in meiner Karriere. Das ist mir mein erstes Kind, würde ich mal sagen. Und das ist mir extrem wichtig und das, ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, jetzt das schon auszuprobieren. Aber es wurde mir schon geraten, das nicht zu spät zu probieren. Und das stresst mich natürlich.
Ja, das ist das Nächste, ja.
Also das hat mich schon früher immer schon gestresst. Was heißt früher?
Aber kriegst sofort eine Wut.
Ja.
Was sagst
du? Kriegst sofort eine Wut, ja, wenn ich das her.
Ja.
Vor allem noch schlimmer wird es dann, wenn man geraten kriegt, dass man ein Kind kriegt als Therapie, weil dann vielleicht
ja, gut, das war gut,
die Schmerzen oder die Beschwerden noch weniger werden. Also das kriege ich richtig an Hals.
Ja, verstehe. Leila, deine jetzt bist du die Expertin in der Runde sozusagen, also fachlich gesehen, sage ich jetzt einmal, die zwei sind mittendrin.
Ja.
Wie siehst du das? Vor allem, ich finde das schon immer ein schwieriges Thema, wenn man sagt, okay, passt, ich bin 28 oder so wie es bei mir war, wenn ich mit 36 angefangen habe, damit, ernsthaft damit auseinanderzusetzen, wo eh schon jeder gesagt hat, viel Spaß, das ist sehr schön, viel Spaß und keine Ahnung, siehst du dann einmal ausgegangen, aber oder andere Gründe, aber ich finde halt schon immer so dieses, muss man das in der Deutlichkeit sagen, frage ich dich jetzt einfach einmal, hey, Gas um, Matthias, weil sonst irgendwann wirst du gespart. Ist das wirklich so, wie was, wenn du jetzt die Diagnose geben müsstest, was gibst du den Frauen mit oder wie würdest du das machen in deiner Position?
Also das ist wieder so, dass es ganz individuell ist und Endometriose auch teilweise eben, wenn es die Eile dazu macht, natürlich, dann ist es eine klare Sache, dass das auf natürlichem Wege sehr sicher nicht funktionieren wird. Wiederum gibt es Frauen, die wirklich komplett problemlos beim ersten Versuch schwanger werden. Also man muss das wirklich total individuell sehen. Jungen Frauen kann man nur mitgeben, es gibt eine gewisse Assoziation, dass es halt schwieriger ist mit Endometriose. Ja, das wissen wir. Also ich glaube, es sind 30%, 40%, 50% der Frauen mit Endometriose haben in irgendeiner Form Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Das heißt aber jetzt nicht, dass die alle nicht schwanger werden können, sondern vielleicht muss man mal eine Eileiterdurchgängigkeitsprüfung machen oder irgendwas abklären und das gilt dann schon als Schwierigkeiten. Ich würde auf keinen Fall jemanden stressen, du musst jetzt schwanger werden, weil sonst geht es sich vielleicht nicht mehr aus, sondern es muss einfach irgendwo ein bisschen im Hinterkopf sein, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt bis 39 wartet und dann sagt, na jetzt probiere ich mal irgendwie, es wird schon noch funktionieren, die Medizin ist eh schon so gut, weil man will natürlich auch nicht in diese Position kommen, dass man so gestresst ist und das, so das Leben einnimmt. Es gibt ja viele Frauen, die haben dann irgendwann so einen Druck, dass ja das komplette Leben einnimmt. Und natürlich will man in die Position nicht kommen. Aber ich meine, du bist eine junge Frau, ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, bitte tu da jetzt unbedingt, kümmere dich schnell drum, weil dann sonst wird das nichts mehr. Natürlich, aber es ist einfach wichtig, dass Patientinnen das wissen, dass es ein Thema geben kann, dass man vielleicht nicht 3 Jahre lang probiert und dann sich überlegt, ob man mal irgendwo hingehen soll, sondern man probiert vielleicht einmal ein Jahr, schaut, ob es was wird. Wenn es nichts wird, dann schaut man, dass man sich vielleicht mal wo vorstellt, damit da untersucht werden kann, woran das liegen könnte, dass es nicht funktioniert. Aber alles möglichst ohne Druck ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan. Aber es ist wirklich nicht in Stein gemeißelt, dass man da Schwierigkeiten hat.
Ja, vor allem, wenn du schon sagst, eine Schwierigkeit wird auch gesehen, wenn du lässt die Eileiter checken, das habe sogar ich gemacht. Und das war bei mir eine normale Untersuchung mit, hey, schauen wir mal, wie kannst, warum geht es nicht? Und da haben wir schon ein paar Jahre probiert gehabt. Ich habe gesagt, dann mache ich halt das einmal. Und wenn das schon eine Schwierigkeit ist, ich glaube, es ist auch wieder ein bisschen, in dem Fall ein bisschen Social Media geschuldet, vielleicht eventueller. Ja, mein Handy, Leute, gell? Normal sind wir weg, der Highlight. ich glaube, es ist schon ein bisschen Social Media geschuldet, auch, dass dann diese Hysterie auch entsteht mit, wenn du das hast, kannst du das nicht. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder aufpassen.
Ich wollte auch gerade sagen, es ist super, dass so viel aufgeklärt wird, aber in der Hinsicht, muss ich sagen, habe ich mich auch ein bisschen schon negativ beeinflussen lassen, weil mich das dann schon auch extrem gestresst hat. Ja. Oder jetzt mittlerweile gerade nicht mehr so, aber direkt nach der OP natürlich ist man unweigerlich damit konfrontiert die ganze Zeit. Und dann siehst du halt auf Social Media viel, die was halt alle einen Leidensweg halt auch teilen, was man auch verstehen kann und was auch natürlich wichtig ist, weil dadurch fühlen sich auch wieder sehr viele verstanden und wird aufgeklärt, aber trotzdem muss man da aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr beeinflussen lässt und vor allen Dingen negativ beeinflussen lässt.
Ich finde das generell bei dem Thema was wichtig ist, weil, so wie du vorher gesagt hast, es gibt viele Frauen, die haben Endometriose und beschließen dann eine Therapie und damit ist es dann auch fein für lange Zeit. Und im Internet, die Frauen, die wirklich das Bedürfnis haben, darüber zu reden, sind meistens die, bei denen es ganz schlimm war. Und deswegen hört und liest man auch nur die Geschichten, wo es ganz schlimm war. Und das heißt aber nicht, dass es bei jeder so schlimm sein muss.
Ich glaube, mein Appell ist an alle, und das mache ich immer wieder, und das ist, ich wiederhole mich da, man muss selektiv sein, mit was man sich reinzieht auf Social Media. Und zwar in allen Bereichen. Ja, bei uns war das, wie wir versucht haben, schwanger zu werden, wenn das Accounts waren, die mir nicht gut getan haben, dann habe ich die auf stumm geschalten, wenn ich einen nicht entfolgen habe, keiner weiß, Freundinnen waren oder was auch immer. Wenn mich irgendwas getriggert hat. Ich glaube, die Wahl und am Ende des Tages immer jede Person selbst. Und wenn man das nicht gut tut, dann schauen wir es nicht an. Und es ist nicht immer das eine Extrem, das Leben und das eine das andere. Und schon gar nicht, du musst eh deinen Weg finden. Und das ist dein Mittelweg, der für dich passt. Mhm. Und du musst, das finde ich auch, dich überhaupt nicht stressen mit deinem Ötter, weil ja, das kommt dann eh von selber. Bei mir war es dann so, dann bin ich 40 geworden und dann hat es geheißen, dann zahlt da halt keiner mehr die IVF, weil du kriegst bis 40 zahlt und dann nicht mehr, weil du bist alt und weiß nicht, keine Ahnung, was du dann bist in Österreich. Das war halt dann mein Stress, weil dann habe ich gewusst, okay, fuck, jetzt habe ich wirklich nochmal 2 Jahre, jetzt habe ich wirklich nochmal ein Jahr, wirklich nochmal ein halbes Jahr, was tue ich eigentlich? Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, und dann hast du einen Stress, aber das ist ja künstlich erzeugt von anderen, in dem Fall, wurscht, das hat ja alles einen Grund, aber ich will nur, dass wenn ihr in dieser Situation seid, eh schon gestresst seid, weil irgendwas, dann euch diesen zusätzlich auch noch einzieht, was ihr da alles seht, ja, diese ganzen Extremschichten, von denen du jetzt gesprochen hast. Ganz kurz, ich weiß, wir reden schon 55 Minuten, scheiße, die Zeit vergeht so schnell. Ganz kurz, wenn, vielleicht Leila an die, wenn sie im Gesundheitssystem etwas ändern müsste, was wäre es?
Puh,
stelle ich jedem noch eine Frage.
Ja, ganz, also auf jeden Fall noch einmal bessere Aufklärung und bessere Aufklärung auch von ganz jungen Frauen. Also ich finde, es gehört da mehr schon in die Schulen gegangen und einfach mit den Frauen geredet und ihnen auf Plattform geboten, dass sie sich da austauschen können ohne Scham und einfach drüber reden können. Und das Zweite ist die Ausbildung. Die muss natürlich, oder generell die Organisation vom System muss einfach besser werden. Also für mich ist klar, es müssen alle niedergelassenen Gynäkologinnen, Gynäkologen und alle Hausärztinnen und Hausärzte müssen das Basiswissen intus haben, müssen auch Aufklärung beherrschen über Endometriose und müssen einmal eine Basistherapie starten können, weil es kann nicht sein, dass jede Patientin dann ein Jahr auf eine Spezialambulanz wartet, obwohl vielleicht ein Medikament ausgereicht hätte. Und deswegen denke ich mal, es ist einfach viel im System, wir haben ein super System, aber trotzdem gehört noch vieles optimiert, um das einfach die Wege auch ein bisschen leichter zu machen. Mhm.
Ja,
so wie es bei dir war, gell,
was du ein halbes Jahr warten. Ja, die Schwelle ist so. Und dann wartet es da ein halbes Jahr. Also
und du musst ja sechsmal wieder deine Tage kriegen.
Ja, genau. Und allein schon, wenn du siehst, jetzt muss ich ein halbes Jahr warten, die Schwelle von, also wenn wirklich, danke Mama, Shoutout nur mal. weil ich hätte das angeschaut, hätte mir da den Termin ausgeschaut und gedacht, woher weiß oft ich, wo ich in einem halben Jahr da bin, keine Ahnung, scheiß drauf. Wieder vergessen. Also was heißt vergessen? Ich war dann eh noch 28 Tage wieder erinnert worden. Aber ja, die Schwelle ist so groß und ich habe das Gefühl, es gibt immer noch zu wenig Anlaufstellen, wo man wirklich ernst genommen wird und da wirklich drauf geschaut wird mit einem geschulten Auge.
Rita, die Frage an dich, was muss sich gesellschaftlich ändern? Jetzt bist du da voll im Austausch auch mit dem Buch und das werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, beide Bücher, weil das wichtig ist. Ich finde, das hilft so, wenn du was an die Hand hast, wo du sagst, du kannst einfach nachlesen und schauen. Und weil du so viele Jahre Erfahrung hast, also über 20 Jahre, das ist jetzt auch kein Lacherl, Schatz. Was muss sich gesellschaftlich deiner Meinung nach ändern, dass einfach wirklich der Change passiert?
Ich glaube, wir müssen mal weiter daran arbeiten, dass Menstruation kein Tabuthema ist. Weil wenn man mehr über Menstruation redet, wenn man mehr über Beschwerden bei der Menstruation redet, wird mehr über die Endometriose geredet und je mehr darüber geredet wird, desto mehr Wissen wird verbreitet und desto akzeptierter wird es einfach, dass es so eine Erkrankung gibt, dass es eben nicht normal ist, dass man Schmerzen hat während der Regel.
Matthias, deine Frage war gewesen, was sich im Alltag ändern muss, du hast jetzt gerade von der Schwelle gesprochen, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, das würdest du einfach wünschen, dass sich das wirklich on a day-to-day-basis ändert?
Boah, einfach das Verständnis von nicht betroffene Menschen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn du kein Gehör findest. Wie gesagt, bei mir war es ja Gott sei Dank umgekehrt. Ich habe sehr viel Gehör gefunden und in meiner Familie war und die ganzen Erstgeborenen in unserer Familie sind alles Girls. Deswegen ist die Regel generell kein Tabuthema bei uns gewesen, noch nie. Aber ich glaube schon, dass das bei vielen das Problem ist, dass entweder kein Verständnis richtig da ist von dem Gegenüber, von dem nicht betroffenen Gegenüber. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Oder eines der wichtigsten Sachen sogar fast.
Also, gibt es was, bei mir, aber wenn du jetzt so darüber nachdenkst, wenn überhaupt für das, also basierend auf der Krankheit, für das du trotzdem dankbar bist, mit der ganzen Erfahrung?
Dankbar. Da muss ich jetzt mal gut, da muss ich mal lang nachdenken.
Vielleicht ich, während du nachdenkst. Ja, weil bei mir gerne. Ist das ja, ich habe schon so einen langen Weg gemacht. Und ich bin total dankbar dafür, weil ich wäre halt nicht, überhaupt nicht, wo ich bin ohne die Erkrankung. Ich habe mein ganzes Leben verändert. Und der Grund war, wie scheiße ich mich gefühlt habe damals. Und ich habe mich angefangen, mehr mit mir selber und mit meinen Bedürfnissen zu beschäftigen. Und bei mir ist kein Stein am anderen geblieben. Und das war total wichtig für mich, weil sonst hätte ich vielleicht noch viel mehr Probleme gekriegt als Endometriose. Und ich bin total dankbar, dass ich habe das Gefühl, die Krankheit hat mich so ein bisschen gestessen. Du musst was ändern, so geht das nicht.
Und ich glaube, das ist das, wofür ich dankbar bin, wenn ich jetzt da sitze, dass ihr einfach auch sagt, okay, ihr nutzt eure Stimme. Du, deine ganze Expertise in deine Bücher, wo du sagst, okay, du hast dich hingesetzt, du hast Research betrieben, du hast dich mit Leuten austauscht, du hast deine eigene Erfahrung geteilt. Das ist ja auch Hosen runterlassen vom Feinsten für dich selber. Auch das mit dem Darm, mit dem künstlichen Darmausschluss,
nennen wir das? Darmausgang, künstlicher so, Darmausgang. So
das ist ja auch nicht was, wo ich jetzt sage, okay, passt. Und das finde ich einfach großartig. Es muss Leute geben für euch. Es muss Leute geben, die sagen, hey, passt, sie nutzen. Georg, zeig mal die Uhr, du kannst mir zurückzahlen. Ich weiß, wir sind voll on time. Weil, weißt du, in ihr haben wir nicht, können wir nicht so kommunizieren, wir sind so da. Aber auch mit dir, dass du sagst, okay, einen Tag nach deiner OP setzt du dich hin, sagst dir, ich habe die Operation gemacht, es war zart, es ist scheiße, es geht mir aber jetzt rückwirkend, ein paar Jahre später, einfach besser. Wir haben herausgefunden, dass OP, jetzt geht der Wecker, nicht immer der richtige Weg ist oder nicht immer der richtige Weg sein muss für dich als Person, sondern dass man einfach sagt, okay, passt, beschäftigen wir uns mit uns selber. Und das heißt geduldig sein, das heißt reflektieren, das heißt auf einen hören. Es ist nicht immer alles höher, schneller, weiter und ja, nicht Zeit lassen und innehalten. Das haben wir halt gelernt. Eben das, was du auch gesagt hast, Leda, dass du sagst, hey, das ist alles so individuell, du kannst nicht immer einen Sock über jeden drüber stempeln und das ist dasselbe. Und ich glaube, das muss in unsere Köpfe rein, dass man einfach sagt, okay, passt, geben wir uns die Zeit. Ja? Und horchen wir auf uns und reflektieren wir. Und deshalb bin ich für jede einzelne Person heute, die was da war, dankbar. Und wir müssen sicher nochmal eine Reunion machen, weil eine Stimme da ist halt nichts, gell? Aber die Leute horchen halt nicht so lange. Und deshalb bin ich extrem dankbar, dass ihr da heute alle da wart. Und wie gesagt, es ist immer so deppert, wenn man dann aufhören muss, weil man konnte nur über so viel reden. Ich bin bemüht, dass ich alles unterbringe. Danke euch fürs Zusehen. Ihr seht es nämlich da jetzt auf YouTube. Und natürlich könnt ihr die Folge weiterschicken an Betroffene, an Leute, die, keine Ahnung, vielleicht wisst ihr gar nicht, ob sie betroffen sind, aber vielleicht, falls dir was hilft, wurscht. Ich glaube, also dieses, sind wir nicht beschämt, sondern helfen wir uns gegenseitig, horchen wir zu und unterstützen wir uns. Und das können wir halt da mit drei wunderbaren Frauen, die sich die Zeit genommen haben, extra halt herkommen zu uns. Und wie gesagt, Ritteri Bircher verlinken wir. Matteo, wann kommt man rein, muss ich?
Oh, bald.
Okay, bald. Aber es kommt was. Super cool. Und bei dir, Endspurt, 6 Wochen, alles Gute.
Danke.
Und das nächste Mal, wenn du kommst, bist du nicht mehr Assistenzärztin, sondern Fachärztin, du geile, oder?
Das ist super.
Mega. 1000 Dank. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Danke dir. Danke.